Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Tuterrain, Fahrräder, Anhänger und Zubehör, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Ortlieb, Fahrradtaschen und Rucksäcke.
Uwe, das Wetter ist fantastisch, die Leute stürmen in den Laden, das ist richtig die Hölle los. Sorgen kann man jetzt als Fahrradhändler ja eigentlich gar nicht mehr haben, oder?
Das sagst du so. Es scheint nicht für jeden die Sonne, würde ich mal behaupten.
Aber die Sonne scheint wirklich überall, oder nicht?
Ja, ich glaube, wenn du in der Krise bist, dann kann die Sonne draußen scheinen, dann hast du trotzdem dunkle Wolken vor den Augen.
Du meinst, die Leute kommen vielleicht trotzdem nicht in deinen Laden oder du hast zumindest das Gefühl, da kommen nicht genug?
Ja, ich glaube, es ist nicht nur das Gefühl, sondern dass es tatsächlich, wenn du in einer Krise bist, dass das auch bewirkt, dass weniger Leute in deinen Laden kommen. Das würde ich behaupten, ja.
Okay, also du meinst, deine eigene Verfasstheit hat schon Auswirkungen darauf, wie der Laden insgesamt performt?
Ja.
Okay, und aber denn, da komme ich ja nicht mehr raus dann, oder was? Also ich meine, Sonne kann ich mir machen, das ist ja einfach, aber ich komme aus so einer Nummer nicht raus, oder?
Ja, da kommt man schwer raus und vor allen Dingen, glaube ich, nicht ohne Hilfe. Das würde ich behaupten. Also ich glaube, dass man für so eine Situation Hilfe braucht. Ich meine, jetzt sind wir schon auch schwer eingestiegen, muss ich sagen. Also sprechen wir schon gleich über ziemlich dunkle Wolken. Aber tatsächlich trifft es uns als Verband ja ein bisschen. Wir haben jetzt mit Insolvenzen zu tun, wir haben mit Betrieben zu tun, die in wirklich einer starken Krise sind und das eigentlich am Ende der Branchennot, würde ich sagen, zumindest was den Handel betrifft.
Okay, aber das, weil du sagst, wir sind so schwer eingestiegen, sind schon die dunklen Wolken. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man vielleicht auch einen Sparringspartner schon früher braucht, wenn die Wolken vielleicht noch nicht ganz so dunkel sind, oder? Also ich habe immer das Gefühl, wenn die Sachen so passiert sind, dass dann rufen wir ja manchmal Leute bei uns an oder dann kriegen wir eine Mail oder dann heißt es, wir haben jetzt hier wirklich ein Problem und wir haben nicht nur eins, sondern wir haben mehrere. Die Leute laufen weg, die Bank gibt kein Geld mehr, Lieferanten wollen nicht mehr auf ihr Geld warten, was weiß ich. Jetzt dann kommt alles auf einmal. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn man so die ersten schlaflosen Nächte hinter sich hat, vielleicht sollte man dann schon mal jemanden kontaktieren, mit dem man mal versucht zu reden, oder?
Ja, also wir erleben ja beides. Also wenn du dich erinnerst, wir waren letztes Jahr zusammen im Osten und haben einen Händler von uns beraten, der sich rechtzeitig gemeldet hat. Der hat gesagt, ich habe hier ein Problem, ich brauche mal Unterstützung. Und dann sind wir vorbeigefahren und haben mit ihm um die richtige Lösung gerungen. Und das hat irgendwie, ich finde, das hat gut geklappt, das hat gut funktioniert, zumindest nach unserem Resümee im Anschluss und ich glaube, er war auch sehr dankbar. Also das, glaube ich, hat wirklich gut funktioniert. Aber es gibt natürlich Fälle, von denen erfahren wir eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Und da hast du völlig recht, würden sich die Menschen frühzeitig melden, haben wir eine Chance, was zu bewegen und was zu verändern.
Wenn du jetzt gerade den Händler, den wir im Osten besucht haben, erwähnst, dann finde ich, kann man an dem Beispiel auch mal ganz gut erklären, was wir gemacht haben. Also wir sind ja nicht hingefahren und haben gesagt, mach mal die Marke aus dem Programm, nimm mal die andere Marke neu auf, mach mal andere Lampen in den Laden oder mal deine Wände grün oder sowas. Das haben wir alles nicht getan. Wir haben eigentlich überhaupt gar keine Ratschläge gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, sondern wir haben eigentlich nur mal versucht, eine andere Perspektive in die Geschichte reinzubringen.
Ja, also ich glaube, es beginnt mit Zuhören. Es beginnt grundsätzlich zu verstehen, um was es eigentlich geht. Also wo ist die Not? Ist die auf der finanziellen Seite? Existiert die überhaupt oder ist die nur gefühlt? Gibt es ein Absatzproblem? Kommen weniger Kunden in den Betrieb? Oder auch das vielleicht nur eine gefühlte Geschichte? Stimmen die Strukturen nicht? Das erkennen wir ja beide relativ schnell. Also ob da die Prozesse und die Strukturen irgendwie einen Fehler haben im System. Oder ist es vielleicht auch der Auftritt? Ist es die Person selbst? Ist es die Haltung zu irgendwas? Also da muss man ja auch erstmal eine ganze Weile zuhören, um zu verstehen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Genau, und dann ist es tatsächlich aber auch, glaube ich, so, dass wir selten bis nie echte Ratschläge geben, sondern eigentlich, ich gehe immer davon aus, dass jeder Fahrradhändler alle Lösungen schon in sich trägt. Also ich weiß, dass alle Fahrradhändler alle Lösungen schon in sich tragen und eigentlich den Ausweg nun nicht sehen, weil eben die Möglichkeit, eine andere Perspektive einzunehmen, nicht gegeben ist. Und dazu braucht man, glaube ich, andere Menschen. Ich glaube, wir haben das in vorigen Episoden schon mal gesagt, redet mal mit irgendjemand Fremden, also mit dem ihr sonst nicht über den Laden redet. Das war in der Weihnachtsepisode, glaube ich. Und so ist es ja auch sehr ähnlich, wenn man jetzt da ein bisschen professioneller rangeht und sagt, ich möchte mal wirklich ein fachliches Gespräch reden, dann nehmen wir doch eigentlich nur immer andere Perspektiven ein und führen die Leute dazu, auch mal eine andere Sichtweise auf die Dinge zu haben.
Ja, also ich muss zugeben, das gelingt dir besser als mir. Ich habe ja über die Jahre, habe ich ja schon ein Bild davon, wie ein Fahrradgeschäft, ein Fachgeschäft funktioniert. Und mich dann zurückzuhalten und nicht zu sagen, so komm, hier an der Stelle machst du es aber echt verkehrt, das fällt mir echt schwer. Also das ist kein leichtes schwer. Spiel. Das ist nicht was mir leicht fällt. Und trotzdem ist es aber wichtig, also sich zurückzuhalten und nicht die ganze Zeit es besser zu wissen. So Besserwisser braucht niemand. Und es muss jemand schon selber auf die Erkenntnis kommen, was jetzt der richtige Weg ist. Und die meisten wissen es, da hast du völlig recht. Die meisten tragen das in sich, wissen es eigentlich, trauen sich nicht oder trauen ihre eigenen, also oder wollen nicht konsequent sein, haben Angst vor den Folgen von konsequenter Änderung. Das ist häufig der Fall, ja.
Aber da geht eine ganze Menge. Also ich glaube, da kann man auch eine ganze Menge bewirken und jeder hat die Möglichkeiten, da wirklich anders zu agieren. Und wenn man das anders sieht aus einer anderen Richtung, dann ändert sich wirklich ganz viel.
Ja, es hat viel mit Mut zu tun, es hat viel mit Veränderungsbereitschaft zu tun und nicht umsonst gibt es ja den Spruch, offensichtlich scheint die Not noch nicht groß genug zu sein, dass du irgendwie bei deinem Pfad bleibst. Also Veränderung heißt ja auch wirklich dann so eine Veränderungsnot zu haben und wenn die dann groß genug ist, dann macht man es eh.
Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer sagen, ja, lass mal reden, also bei mir läuft das ja einigermaßen, aber was wären für dich denn so Kennzeichen, wo ich als Unternehmer, als Unternehmerin erkenne, naja, vielleicht sollte ich mal mit irgendjemandem darüber reden, also auch professionell oder mal eine Hilfe holen ist, finde ich jetzt schon fast ein zu großes Wort. Einfach nur nochmal eine zweite Meinung einholen, eine andere Perspektive, also was sind so... Was würdest du sagen, wo kann man es erkennen?
Naja, es gibt jetzt mehrere Felder. Also ein Feld kann sein, dass man dauerhaft und wiederholt Probleme mit seinen Mitarbeitenden hat. So, dass man dauernd aneckt oder ist die Sachen nicht durchgesetzt kriegt oder so weiter. Haben wir auch schon ein paar Mal erlebt. Der Unternehmer oder die Unternehmerin ist bereit, neue Dinge einzuführen und die Mitarbeitenden spielen nicht mit. So, das ist ja ein Führungsthema, ein Führungsproblem, was sich auch wirklich sehr negativ auf den Betrieb auswirken kann. Dann ist das ein Indiz. Das zweite ist alles, was Betriebswirtschaft zu tun hat. Es gibt Kennzahlen, die relativ klar sind, also zum Beispiel der Ansatz, der Anteil Personalkosten am Gesamtumsatz oder der Anteil Raumkosten am Gesamtumsatz. Wenn da bestimmte Dinge, bestimmte Faktoren extrem außer dem Durchschnitt liegen, dann muss man da auch hingucken. So, und wenn es mehrere sind, umso mehr. Da gehört auch sicherlich der Anteil kreditfinanzierter Ware dazu. Also wie viel davon ist kreditfinanziert? Wie viel ist sozusagen eigentlich Eigenkapital? Das sind so Indizien. So, und dann geht es natürlich auch darum, bewegt sich dein Umsatz im Branchenschnitt oder bewegt sich dein Umsatz rückläufig? Dann ist spätestens auch Alarm gegeben. Also wir haben verschiedene Faktoren und das wollen wir im Verband jetzt auch tatsächlich als Alarmsignale einführen, dass wir bei denen wir die Zahlen kennen, bei denen wir so ein bisschen einen Einblick haben, auch so Alarmstufen einbauen, wo wir immer sagen, hier leuchtet überall die Glocke, jetzt müssen wir hier mal hingucken und ein Gespräch anbieten.
Also ich finde, so Lagerdrehzahl wäre auch noch so ein Indiz für mich, da würde ich immer ganz viel dran festmachen. Aber das trifft natürlich immer nur für Unternehmerinnen und Unternehmer zu, die ihre Zahlen ja auch auf Stand haben und einigermaßen vergleichbar wirklich wissen. Viele von den Betrieben, die so in so eine Notsituation reinschlittern, haben ja genau da auch eine Schwäche. Also das ist ja, da ist ja wieder, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Irgendwie wird das noch nicht so richtig rund. Ich habe meine Zahlen nicht, ich habe keinen ERFA-Vergleich, ich habe mach keine R-Verarbeit und keinen Zahlenvergleich. Sonst hätte ich ja auch schon meine Sparringspartner, mit denen ich mich immer mal wieder austausche. Aber wenn ich das alles nicht habe, dann wäre für mich auch so ein Indiz, wenn ich einfach auch nachts und am Wochenende nicht vom Laden loslassen kann und mich nachts mit irgendwelchen Gedanken nicht wegen irgendwelcher Gedanken nicht in den Schlaf komme. Das wäre für mich auf jeden Fall auch schon mal ein Alarmsignal.
Ja, da hast völlig recht. So ein weicher Faktor. Wie schlafe ich eigentlich? Wie beruhigt gehe ich durch den Alltag? Völlig richtig. Oder komme ich dazu, diese Steuerungsinstrumente überhaupt auszuführen? Also mache ich einen Liquiditätsplan? Mache ich einen, trage ich meine Zahlen ein in einen Vergleich, in einen Zahlenvergleich mit Kolleginnen und Kollegen? Mache ich R-Verarbeit? Setze ich mich kritisch mit meiner eigenen Performance auseinander? Das sind natürlich alles Indizien. Und wenn man das nicht tut, also wenn man dann aufhört, das zu tun, Zahlen nicht mehr einzutragen oder RFA-Gruppen auszulassen, weil man keine Zeit hat, weil man eigentlich sich nur noch im Hamsterrad bewegt, auf jeden Fall ein Indiz dafür, da müssen alle Alarmglocken schellen.
Ich finde, vielleicht ist noch ein weicher Faktor, den ich dann nicht nochmal reinbringe, weil da habe ich immer noch dieses eine Beispiel, was du mal erzählt hattest im Kopf. Vielleicht ist auch ein Faktor, mit welchem Gefühl gehe ich zu einem Bankgespräch? Also wie gehe ich da gerne hin? Also eigentlich ist ja ein Kredit nehmen nichts anderes als was kaufen. Also shoppen gehen halt. Und shoppen gehen machen ja viele gerne. Aber so ähnliches Gefühl muss ich ja mit dem Kredit auch haben. Ich kaufe mir ja ein ganz tolles Produkt, was ich super einsetzen kann, wo ich ganz viel Spaß mit habe. Der Kredit halt. Wenn ich mit so einem Gefühl dahin gehe und auch mit dem Shopping-Gedanken dahin gehe, dann bin ich ja auch ganz anders in der Verhandlung. Dann ist ja die Bank ist ja auf einmal der Verkäufer und ich bin der Käufer. Dann ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich dahin als Bittsteller gehe. So, wenn ich dieses Gefühl, also wenn ich schon immer das Gefühl habe, ich bin da als Bittsteller und eine ganz, ganz kleine Nummer und muss mich da ganz mickrig machen, ich glaube, das ist auch schon so ein Gefühl. Ich gehe da ganz anders hin zum Beispiel.
Ja, es hat was mit Souveränität zu tun, es hat aber auch was mit Übersicht zu tun. Und beides ist notwendig, um einen Betrieb gut zu führen. Also eine gewisse Souveränität zu haben in fast allen Bereichen und Übersicht, habe ich meine Zahlen im Griff. Und ist das eigentlich für völlig in Ordnung, im Rahmen meiner Möglichkeiten einen Kredit zu beantragen? So, und das ist, glaube ich, genau das Gefühl, was du beschreibst. Du gehst sozusagen mit diesem Gefühl zu deinem Banker hin und beantragst einen Kredit und viele sind eigentlich in Not und gehen mit diesem Notgefühl auch da rein.
Und ich beantrage den nicht, sondern ich kaufe den. Ich beantrage den nicht.
Sehr gut. Das ist auch eine Frage von Mindset, wie man da hingeht. Ne? Genau.
Aber wenn du jetzt zuhörst und die ganze Zeit denkst, ah, naja, das trifft nicht auf mich zu und das nicht, aber du hast irgendwie rausgehört, Mensch, das eine oder das andere, das ist genau das, was es bei mir ist, dann haben wir nachher noch was, ein Goodie für dich, Uwe, oder?
Ja, das haben wir.
Dann bleib dran.
Erzählen wir nachher, oder?
Dann bleib dran, du wirst es nachher hören. Das sind ja so diese Notlagen, in die man einfach reinkommt durch das laufende Geschäft, weil irgendwas nicht funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Aber dann gibt es ja noch die anderen Sachen. Ich kann mich dran erinnern, mich hat mal eine Lungenentzündung aus dem Rennen genommen für 1,5 Monate. Was macht man denn da? Also ich meine, jetzt da ist man weg und dann bricht der Laden. So bei mir nicht, weil ich habe im Laden nichts zu tun. Aber bei anderen kann das natürlich schon passieren, dass der Laden dann zusammenbricht.
Genau, also und dafür haben wir hier einen Gast eingeladen, der uns ein bisschen erzählt, was macht ihr eigentlich, wenn ihr wirklich aus gesundheitlichen Gründen oder aus irgendwelchen Notfallgründen gar nicht mehr im Betrieb arbeiten könnt als Unternehmer oder Unternehmerin. Was passiert dann? Und dafür gibt es einen Experten.
Das ist ja wirklich Worst Case, aber wir machen es mal trotzdem, damit man weiß, was man machen könnte, wenn dieser wirklich beschissenste Fall eintritt, oder?
Ja, genau. Ingo Kahnte ist bei uns. Hallo Ingo.
Hallo Uwe, danke dir für die Einladung.
Jetzt sag mal, Ingo, warum bist du Experte in Fragen Notfälle?
Ja, was heißt Notfälle? Notfälle gibt es ja viele. Ich bin für ganz spezielle Notfälle der Experte, nämlich für krankheitsbedingten Ausfall von Unternehmerinnen und Unternehmern. Und das ist eine ernstzunehmende Gefahr.
Das stimmt. Es kann ja jedem von uns passieren, ja. Also wen hat es nicht schon betroffen? Also vielleicht zumindest für eine kurze Zeit, aber wenn das länger ist, wird es natürlich akut. Dann erklär doch mal bitte, was du da machst und was du da anbietest.
Ja, sehr gerne. Also wir sind vielleicht mal bei dem Thema, ist das wirklich ein Risiko? Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Versicherungsmathematiker, den ich mal gefragt habe, der war Experte für Berufsunfähigkeitsversicherung. Und den habe ich mal gefragt, wie hoch ist denn das Risiko überhaupt? Und da hat er mir gesagt, auf einen Zeitraum von 10 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen krankheitsbedingten Ausfall von über 6 Wochen hast, bei über 20%. Das heißt, jeden fünften trifft es innerhalb von 10 Jahren. Es ist natürlich klar, dass es, je älter man wird, je höher ist das Risiko auch, aber eben das, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer machen, nämlich zu sagen, es wird schon gut gehen, das ist etwas, was man einfach mal abwägen sollte. Und genau den Punkt habe ich eben aufgenommen und mich darauf spezialisiert, nämlich wie kann ein Betrieb weiter funktionieren, auch wenn die Chefin oder der Chef nicht an Bord ist. Also es geht wirklich um Betriebsorganisation und sich da anzunehmen, was heißt denn so ein Notfall, den muss man als Krise verstehen und wie kann man damit umgehen?
Ingo, jetzt hast du gesagt, du bist da Experte drin, aber wir haben ja einen Fahrrad-Podcast. Bist du Experte für Fahrradgeschäfte oder für alle Unternehmungen oder wie soll ich mir das vorstellen? Also ich würde ja denken, so ein Fahrradwilli, das kann ja kein anderer machen.
Genau. Also die Frage möchte ich mit einem klaren Jein beantworten. Zum einen, ja, ich bin Fahrradexperte. Ich habe vor Jahren selber einen Fahrradladen gehabt und war auch in der Fahrradindustrie viele Jahre tätig. Das bin ich jetzt aber nicht mehr. Mittlerweile bin ich branchenübergreifend. Bei dem System, was ich aber anwende, geht es gar nicht darum, aus der Branche zu sein, weil das System heißt Hilfe zur Selbsthilfe. Letztendlich, ehrlich gesagt, steckt das Potenzial für die Bewältigung einer Krise in der Organisation selber. Nämlich bei den Leuten, die mit der Unternehmerin, dem Unternehmer selber im Unternehmen arbeiten. Wenn du das Potenzial nutzt und guckst, die Leute sind ja sowieso in 85-90% aller Prozesse eingebunden. Warum willst du jetzt mich als Externen nehmen, dass ich neu daran gehe und versuche, die Probleme zu lösen? Und deswegen moderiere und organisiere ich eher. Ich bin derjenige, der als eins die Erfahrung hat, das ist natürlich ganz wichtig, und der eben weiß, wie baut man Strukturen auf, um schnell dann auch eine Vertretung zu organisieren und das System wieder ins Laufen zu halten.
Wenn du das so erklärst, Ingo, dann klingt das ja für mich danach, dass wenn Strukturen schon vorhanden sind oder wenn da die Lösung in der Struktur schon liegt oder in der Organisation schon liegt, dass ein Betrieb eine gewisse Größe haben müsste.
Ja.
Ja, was ist das für dich? Also wie groß muss ein Betrieb sein, damit du helfen kannst oder deine Hilfe anbieten kannst?
Das würde ich sagen, jetzt bezogen auf die Fahrradindustrie, wir reden ja auch von einem Podcast für Fahrradindustrie, sind so 10, 15 Mitarbeitende, die du brauchst. Also eben schon mittlerer bis größerer Betrieb, das ist klar. Für die ganz kleinen Geschäfte habe ich momentan noch keine Lösung. Ich arbeite aber auch daran. Da geht es aber eher darum auch, und das kann man natürlich machen, die Frage ist immer, rede ich davon, was mache ich, wenn der wirkliche Notfall eingetreten ist oder was mache ich vorher? Weil eigentlich ist natürlich das Klügste, einen Notfallplan aufzustellen, damit, wenn der Fall eintritt, ich natürlich auch nicht unvorbereitet bin. Und dann kann ich es auch deutlich besser machen, auch in kleineren Betriebsgrößen. Also wir haben immer bei mir einmal das Angebot akute Notfallhilfe und das andere Angebot heißt eben Notfallpläne, beziehungsweise ich nenne sie Notfallkompass, weil er soll Orientierung bieten. Das geht dann schon auch in kleineren Betriebsgruppen.
Also nur noch mal, um das ganz klar zu sagen und um ganz klar zu machen, du kommst auch, obwohl du einen Fahrradladen mal hattest und obwohl du auch Fahrradexperte bist, du kommst nicht in meinen Laden und schraubst die stehen gebliebenen Fahrräder weg.
Genau.
Du kommst und organisierst, dass das auch weggeschraubt werden kann.
Genau. Ne, weil, also wenn du eine Krise hast und das auch als Krise verstehst, dann gibt es immer drei Grundsätze, die ganz wichtig sind. Die erste, sagen wir mal, wirklich wichtige Prämisse heißt Konzentration aufs Wesentliche. Wenn du versuchst, alles zu tun, wirst du nichts erreichen. Wenn du aber die wichtigen Dinge aufrechterhältst, dann funktionieren die auch. Das zweite ist, versuche nicht auf eine Schulter zu delegieren, weil wer sollte das machen? Die Leute, die du kennst, beispielsweise dein Kompagnon im Laden oder aber auch in vielen Fällen Ehepartner sind dann üblicherweise die einspringen müssen. Die haben ja selber Rollen und Aufgaben. Das heißt, wenn die noch eine ganze Aufgabe obendrauf bekommen, funktioniert das nicht. Deswegen heißt das zweite Thema, auf mehrere Schultern die Verantwortung und die Aufgaben verteilen. Und das dritte ist, richtig kommunizieren. Eine Krankheit, als Krise muss kommuniziert werden, damit du die Leute mitnimmst, die alle in deinem Umfeld damit betroffen sind und die Hilfen bekommst, die du auch brauchst. So, das ist das Grundthema und das sag mal, moderiere ich, das orchestriere ich und das bringe ich dann auch so weit, dass die Leute wirklich ans Arbeiten kommen.
Jetzt würde mich ja interessieren, also diese kleinen Betriebe, da müssen wir, glaube ich, uns nochmal extra was einfallen lassen. Da haben wir auch als VSF ein großes Interesse daran, dass wir da auch irgendwie so einen Notfallplan oder so eine Notfalllösung haben. Jetzt sagen wir mal, das ist ein Betrieb mit 12 Mitarbeitenden und der Unternehmer oder die Unternehmerin fällt aus. Wie sieht das denn genau aus? Also fährst du dann dahin? Bist du da vor Ort? Bist du das für 3 Wochen oder wie sieht das aus?
Lass mich mal eine Frage nochmal eben einschieben, weil ich finde Uwes Frage sehr interessant, aber lass mich mal eben fragen, wer beauftragt dich überhaupt? Also mal angenommen, der Unternehmer, der ist ja jetzt ausgefallen und kann auch nicht mehr, der piept, also ne, der ruft dich nicht an im Krankenhaus und managt von da alles, sondern der ist so ernsthaft ausgefallen, dass der dich gar nicht anrufen kann. Wer macht denn sowas? Wer erzählt dir die Aufträge überhaupt?
Ja, also selbst wenn er noch Piep machen könnte, in Anführungsstrichen, wie du es gerade so ein bisschen lustig gesagt hast, die Menschen haben ja in dem Moment einen anderen Fokus. Also wenn du eine ernsthafte Diagnose bekommen hast, eine ernsthafte Erkrankung, dann ist dein Fokus in dem Moment gesund werden, das ist auch richtig so. Ich bekomme die Akuthilfeaufträge, bekomme ich wirklich von den Angehörigen. Das kann ich zu 100% sagen, ne? Weil das sind die nach wenigen Wochen unter der Last der Vertretung dann zerbrechen. Das ist eben auch die Erfahrung. Zunächst mal eben, wenn jemand eine Vorsorgevollmacht gemacht hat, da steht üblicherweise eben Ehepartner drin. Die Leute versuchen, das zu managen und irgendwie aufrechtzuerhalten. Und nach wenigen Tagen und Wochen merken sie, sie sind völlig, und das meine ich nicht despektierlich, überfordert, weil es einfach zu viel ist an dem Punkt. Und die fangen dann an, nach mir zu googeln oder eben über viel Mund-zu-Mund-Propaganda kommen die auf mich. Und dann komme ich zur Beantwortung von Uwes Frage. Wenn der Anruf kommt, dann gibt es immer ein Erstgespräch. Da guckt man auch, wie die Chemie zwischen den Menschen funktioniert, weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig, gerade in so einem intensiven Beratungsthema, kommt man da persönlich miteinander klar. Und dann bin ich innerhalb von 48 Stunden vor Ort. Das ist mein Versprechen. Ich habe immer einen gepackten Koffer unterm Tisch und den nehme ich dann und mache mich auf den Weg, optimalerweise mit der Bahn, wenn es erreichbar ist, im Notfall im Auto und dann bin ich eben da. Und wenn es von mir aus, ich komme ja aus Wuppertal, wenn es in Hagen ist, dann schaffe ich natürlich auch weniger als 48 Stunden. Aber eben in den letzten Winkel von Deutschland bin ich innerhalb von 2 Tagen immer da.
Das ist ja schon mal eine gute, gut zu wissen, 48 Stunden. Also ich kriege dann relativ schnell Hilfe. Was mir gerade nur bei deiner Ausführung durch den Kopf gegangen ist, wäre es nicht viel schlauer, dich eigentlich sofort anzurufen, bevor man überfordert ist? Oder macht das keiner?
Es wäre immer schlauer. Also noch schlauer wäre natürlich, Vorsorge zu treffen und eben den Notfallkompass mit mir zu machen, damit alles schon einmal dokumentiert ist. Und dann kann ich vielleicht auch aus der Ferne ein bisschen begleiten noch. Das ist ja ein Angebot, was wir für die VSF-Händler eben auch haben. Wenn die einen Kompass mit mir gemacht haben, dann haben sie gleichzeitig in dem Pflegeabo drin, dass ich eben auch aus der Ferne 10 Stunden im Notfall begleite. Aber um nochmal deine Frage zu beantworten, üblicherweise, wenn so eine Situation eintritt, dann versuchen die Leute erstmal einfach zu strampeln und zu funktionieren. Deswegen kommen sie in der Regel nicht drauf. Natürlich wäre das klüger. Aber ihr könnt euch das vorstellen, du hast jetzt eben Ehepartnerin, Ehepartner, bekommt eine schwere Diagnose. In dem Moment ist, sag mal, die Vielzahl von Dingen, die du da hast, die lässt sich nur noch funktionieren und da bist du noch nicht dabei, eben auf mich dann auch direkt zu kommen. Aber natürlich ist das Angebot immer da. Je mehr Leute davon wissen.
Ich glaube, jetzt nicht ganz unüblich ist ja, wenn ein Mitglied von uns sowas passiert und die Angehörigen wissen darum, dass der Mitglied im Verband ist, auch beim Verband mal anzuklopfen und sagen, ich habe hier eine Not, könnt ihr als Verband mir helfen und könnt ihr mir sagen, was machen wir denn da? Vielleicht auch im Unwissen davon, dass es da ein Angebot gibt und dann würden wir vermitteln. Also das ist ja genau das, was unser Job auch ist, dieses Netzwerk anzubieten und Dienstleister, Partner, Hilfestellung zu leisten und so weiter. Also das würde ich dann als unsere Aufgabe sehen.
Okay, alles klar. Also ich bin noch nicht ganz so im Thema drin, deswegen muss ich mir das jetzt mal von euch erklären lassen, den wie hast du es genannt, Ingo, den Kompass?
Den Notfallkompass.
Was ist das und was machst du da und für wen ist das gut? Wer sollte das als Vorsorge, ist das eine Vorsorge? Sollte man das vorher machen?
Ja, absolut ist das eine Vorsorge. Also der Notfallkompass ist letztendlich das, was ich im akuten Notfall vor Ort mache, eine Sache, die ich vorher schon organisieren kann und einfach aufstellen kann. Es gibt das, sagen wir mal, von, auch manche verstehen das unter einem Notfallplan, manche nennen es auch Notfallkoffer. Wobei bei diesen Notfallkoffern, also jeder hat vielleicht schon mal von seiner Bank so einen Ordner bekommen, so einen statischen, da soll man Sachen reinheften oder eben die Innung hat dir was geschickt, da gibt es so ein PDF, 63 Seiten, sollst du Sachen ausfüllen. Und da genau sehe ich das Problem und den Fehler. Wenn ich ein statisches PDF habe, in dem ich unsortiert alles an Informationen drin habe, dann weiß im Notfall wieder keiner, was er zu tun hat. Und im Zweifel sind die Sachen auch, weil es eh schon so eine Mühe war, die auszufüllen, einfach veraltet. Deswegen ist für mich Kompass viel wichtiger. Er soll Orientierung geben, denjenigen, die dann in dem Moment einspringen. Weil am Ende ist einmal wichtig, dass die Leute, die Vertretung übernehmen, selbstständig arbeiten und selbstständig Probleme lösen und nicht nach einer Liste von, ne, auf einem PDF nach vorgegebenen Prozessen versuchen, die Prozesse nachzuvollziehen. Natürlich sind die Prozesse immer die Richtschnur, aber am Ende geht es dazu um, Leute mit ins Boot zu holen, Leute zu aktivieren, damit sie selbstständig handeln. Das andere ist, ihr könnt euch das vorstellen, in vielen Vorlagen steht drin, man soll alle Versicherungen aufzählen. Das ist nach einem Jahr, ehrlich gesagt, schon alt. Und die Frage ist, ob ich es aktualisiere. Und die meisten von uns, und gerade Selbstständige, haben eigentlich alles beim Versicherungsmakler, bei einem. Das heißt, die einzige Information, die ich brauche, ist, wo sind die Versicherungen? Wer ist der Versicherungsmakler? E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name. Deswegen fragen wir immer, wer weiß das noch? Und nicht, ne, liste alles auf. Also, im Notfallkompass werden alle wichtigen Informationen, die für zur Führung des Betriebes notwendig sind, dokumentiert, aber eben nicht in Form von Redundanzen und sinnlosen Auflistungen, sondern dass ich sage, wo finde ich denn das? Und habe ich vielleicht einfach bei meinem Apple-Gerät schon einen Notfallkontakt eingerichtet, der dann auch Zugriff hat auf diverse Dinge oder gibt es das nicht? Da wird also sehr pragmatisch und wirkungsorientiert, dann wird er aufgerufen. Das ist der eine Komplex, wirklich erstmal zu gucken, wer hat eigentlich welche Vollmachten, wo liegen welche Informationen, was brauche ich denn, um den Betrieb mit aufrechtzuerhalten. Das andere ist aber dann eben, was sind die wirklich priorisierten Aufgaben von Chefin oder Chef in dem Moment, wo sie oder er ausfällt, die unbedingt von dem Team weitergemacht werden müssen, die nicht warten können. Wir reden immer in meinem Fall von krankheitsbedingtem Ausfall. Das ist ein Ausfall von 6 Wochen und mehr. Das heißt, wir reden nicht von Unternehmensübergabe, der Mensch kommt nicht mehr wieder. Und wenn ihr auf eure To-Do-Listen guckt, dann könnt ihr mal davon ausgehen, dass 20% der Dinge, die ihr jeden Tag tut, die könntet ihr von heute auf morgen einstellen. Es würde keinen Unterschied machen. Dann gibt es so ein Mittelfeld, da sind Aufgaben, die können vielleicht warten. Manche haben doch eine Priorität. Und dann gibt es 20%, die müssen unbedingt weiterlaufen. Die sind dringend und wichtig. Und dass man sich über die vorher Gedanken macht und die dokumentiert und festlegt, wer soll die im Notfall übernehmen, das ist dann eben die Leistung in dem Notfallkompass, die man vorher macht. Wenn ich von den dringenden und wichtigen Aufgaben rede, da sind so Klassiker beispielsweise Gehaltszahlung. Das ist so, ne, etwas, das macht üblicherweise gerade im Mittelstand und im Fahrradhandel auch die Chefin oder der Chef selbst, weil man auch nicht will, dass andere Leute wissen, wie viel verdienen bestimmte Leute. Und wenn das nicht organisiert ist, Gehaltszahlung, ein ganz profanes Thema, dann ist nach einem Monat Krankheit natürlich auch richtig Unruhe im Betrieb, weil wenn die Leute kein Geld bekommen, dann, ne, ist das nicht gut. Und eben das herauszufinden, was sind neben diesem Beispiel noch andere Tätigkeiten, die unbedingt eben mit sein müssen, das ist eben das wichtige Thema. Und da ist die nächste Kampagne mit dem lokalen, örtlichen Radiosender, ist wahrscheinlich etwas, was man erstmal zurückstellen kann. Aber wenn gerade Vororder ist, ne, dann muss die Order sein, damit ich im nächsten Jahr handlungsfähig bin.
Okay, das ergibt ganz viel Sinn für mich. Ich verstehe auch ganz viel jetzt von dem, was du erzählst. Gibt es eine Betriebsgröße oder eine Betriebsorganisation, wo du sagst, da brauche ich nicht hin, weil das macht keinen Sinn, das läuft von alleine. Also kann es sowas auch geben? Also gibt es so Betriebsgrößen, wo du sagst, naja, ob der Chef nun da ist oder nicht, das macht gar keinen Unterschied?
Also ich kenne keinen Unternehmer, der gar nicht irgendwie involviert ist in dem Betrieb. Gerade im Fahrradhandel und im Mittelstand ist das sogar eher nochmal so, dass die Leute ganz zentrale Aufgaben haben. Also insofern kenne ich das nicht. Es gibt Unternehmen, die vermeintlich glauben, sie wären in der Sicherheit. Den gibt es viele, ehrlich gesagt. Also ich höre häufiger in Gesprächen, ja, ich habe ja einen Kompagnon, der macht das dann. Aber wie ist denn das dann? Jetzt habe ich im Fahrradgeschäft, im Fahrradhandel üblicherweise den Kaufmann und den Mechaniker. Ja, darauf verlassen die sich, dass sie sich im Gegenzug oder im Notfall vertreten können. Ist aber ehrlich gesagt nicht so, weil der eine weiß nicht, was der andere unbedingt im Tagesgeschäft macht. Und diese vermeintliche Sicherheit ist eigentlich das Gefährlichste überhaupt. Deswegen biete ich auch gerne erstmal einen Risikocheck an, dass man sagt, lass uns da mal reingucken. Wo stehst denn du gerade? Auch das ist ein Angebot, was wir eben exklusiv für die VSF-Händler nochmal mit einem Vorteilsangebot versehen haben, dass man wirklich guckt, gibt es denn die Sicherheit, selbst wenn ich was habe? Viele Leute glauben auch, wenn in der Vorsorgevollmacht der Ehepartner drin wäre, das wäre die Sicherheit. Weil eben jemand da ist, der entscheiden kann. Aber kann die Person wirklich entscheiden? Also das ist nicht besonders oft gegeben. Also eigentlich, sage ich mal, wenn du nicht eine wirkliche Planung dafür gemacht hast, gibt es wenn eine vermeintliche Sicherheit oder keine Sicherheit. Aber es gibt nur wenig Unternehmen, die das wirklich sind. Ich kann da vielleicht auch nochmal Zahlen zitieren, weil es ist untersucht worden vom Deutschen Mittelstandsinstitut. Weniger als 20% der Unternehmen haben eine Notfallplanung für genau diesen Fall. Weniger als 20%, das heißt 80% sind nicht handlungsfähig in dem Moment, wo der Notfall eintritt. Dann gibt es eben auch den einfachen Punkt, dass das Unternehmen sehr schnell nicht mehr handlungsfähig ist und an dem Punkt auch sehr schnell in eine finanzielle Schwierigkeit kommt. Weil die Frage, die ich immer stelle, ist, wie viele Tage Ausfall kannst du dir erlauben? Und ehrlich gesagt, heute in der Wirtschaftslage sind die wenigsten Unternehmen in der Lage, längeren Ausfall einfach zu kompensieren.
Okay, also eigentlich ist es sehr überzeugend und einleuchtend, was du erzählst. Und die Zahlen sind ja auch, auf deiner Seite. Weniger als 20% haben sowas, dass es funktionieren wird. Und eigentlich ist es fast für alle notwendig. Jetzt immer mal Butter bei die Fische. Ich will ja als Unternehmerin, als Unternehmer auch wissen, worüber redet der Ingo jetzt eigentlich? Gibt es hier Angebote? Und wenn ja, was kosten die denn? Also jetzt, du hast ja irgendwie jetzt schon zwei Sachen genannt, oder? Das ist ja einmal, du hast ja den Kompass, den Notfallkompass hast du und dann die Risikoabschätzung. Hast du auch Preise für oder ist es jetzt so?
Ja, klar habe ich dafür Preise. Also wenn man sich das anguckt, die komplette Erstellung solch eines Notfallkompass inklusive des Workshops, der notwendig ist, damit ich weiß, was sind denn die wichtigen Aufgaben. Und ich hatte vorhin mal gesagt, Kommunikation ist ein wichtiges Thema des Onboardings des Teams, weil wenn die Leute, die Vertretung machen sollen, gar nicht wissen, dass sie das machen sollen, ist das auch eine schlechte Idee, ist, sage ich mal, ein Angebot, was im Normalfall 5.800 € kostet, wo die VSF-organisierten Händler aber ein Vorteilsangebot bekommen. Und der Risikocheck ist ein Tag mit dem Unternehmen, im Unternehmen, wenn es denn räumlich zu machen ist und die Reisekosten nicht in einem totalen Unverhältnis stehen, dann macht man das remote. Das ist ein Tagessatz. Das ist normalerweise 1.250 und eben auch da bekommen die VSF-Händler einen besonders attraktiven Vorteilspreis. Also man sieht, es lohnt sich, im VSF organisiert zu sein. Kann ich nur empfehlen. Und die Händler, die im VSF sind, können auf der Webseite eben auch gucken, was die genauen Angebote sind.
Also grundsätzlich könnte ich ja davon ausgehen, ich müsste mir mal 7.000 € beiseite legen, wenn ich den Risikocheck mache und feststelle, er hat ja recht, das Risiko ist so groß, da muss ich das andere ja folgerichtig buchen.
Jetzt habe ich eine gute Nachricht für dich, da darf ich dich unterbrechen. Wenn du den Risikocheck gemacht hast, bekommst du ihn eingerechnet im Preis für den Notfall.
Siehst du, da habe ich ja gleich was rausgehandelt, super.
Ja. Nein, das ist, weil natürlich die Anamnese sozusagen, die Bestandsaufnahme muss ich ja im Notfall oder beziehungsweise für den Kompass eh machen. Das heißt, das ist der erste Teil. Das heißt, mit 5.800 € bist du gedeckelt komplett. und hast dich damit abgesichert, eben auch und dein Unternehmen. Und wir haben den Fall Ausfall, dafür bekommst du dann eben deinen Betrieb weiter am Laufen.
Ingo, das ist doch super. Das ist doch ganz klare Aussagen und ganz klare Regeln. Das finde ich gut. Und alle VSF-Betriebe kriegen es jetzt, da hat Uwe wahrscheinlich wieder für gesorgt, alles noch ein bisschen günstiger. Finde ich einfach ganz fantastisch. Uwe und Ingo, super. Habt ihr ja gut ausgeknobelt, das Ding. Und ich habe es jetzt sogar verstanden.
Und wenn du es verstanden hast, dann verstehen es die anderen auch.
So ist es.
Sehr schön. Aber was mich ja noch interessieren würde, jetzt mach ich mal sozusagen die Blutgrätsche. Thorsten, hättest du denn gedacht, dass du perfekt vorbereitet bist oder dass du relativ gut vorbereitet bist, und siehst du das jetzt nach dem Gespräch anders?
Also erstens bin ich gar nicht vorbereitet, weil ich da gar nichts zu gemacht habe. Aber zweitens bin ich wirklich überflüssig. Ingo, auch wenn du es nicht glauben magst, ich bin davon überzeugt, dass kein Mensch mich hier bei 6 Wochen auf jeden Fall nicht vermissen würde. Wenn es länger wird, mag es sein, weil dann sind ja Unternehmeraufgaben auch betroffen. Also neue Leute ins Unternehmen führen, Geld besorgen, solche Sachen, Netzwerkarbeit. Wenn das ist schwierig, das sehe ich auch so. Aber das ist 6 Wochen lang völlig entbehrlich, meiner Meinung nach. Danach wird es dann schon schwierig.
Es freut mich, dass du so organisiert bist. Ich glaube, damit bist du eine Ausnahme. Ich habe eben die klassischen Beispiele in meiner Kundschaft, wo Unternehmerinnen und Unternehmer eine zentrale Aufgabe machen, die wirklich existenziell wichtig ist und in die niemand anders eingebunden ist. Also ich habe wirklich ein gutes Beispiel, Photovoltaikbetrieb. Der einzige Mensch, der Vertrieb gemacht hat, war in dem Fall dann männlich der Unternehmer, der sich um neue Kunden gekümmert hat. Als er ausgefallen ist, das waren insgesamt 3 Monate, die anderen wussten, was sie zu tun haben. Die haben Photovoltaikanlagen montiert und wunderbar, und die haben abgearbeitet. Aber nach 3 Monaten standen die da und hatten, ehrlich gesagt, nichts mehr zu tun. Und dann kommen die Folgeprobleme. Dann kommt Lagerdruck. Du hast ein volles Lager, was nicht abverkauft wird. Du hast dann auf einmal Liquiditätsprobleme, die zum Tragen kommen. Und die Beispiele können wir für einen Fahrradhandel eben genauso mit nennen. Ne? Also ich kenne keinen Fahrradhändler, der nicht irgendwo in zentrale Prozesse mit eingebunden ist oder sich sogar ganz alleine übernimmt.
Ja, doch, jetzt kennst du einen. Den Thorsten. Aber das kann ich auch bestätigen, das ist wirklich die große Ausnahme. Ich kenne ja Thorstens Betrieb relativ gut und weiß, wie viel er im Operativen tätig ist oder wie wenig sozusagen oder gar nicht. Und ich kenne ja auch viele andere Händler, und das ist tatsächlich eine große Ausnahme.
Und jetzt stelle ich die Gegenfrage, Thorsten, dein Team, wüsste das selber, was zu tun ist, wenn da eine zentrale Person ausfällt? Also wenn du es so organisiert hast, dass du es ist, aber hast du es für dein Team selber auch organisiert?
Wenn eine andere wichtige Person ausfällt, meinst du? Ja, das ist schon schwieriger.
Siehst du? Gleiches Beispiel. Also ich sage natürlich immer Unternehmerinnen und Unternehmer, aber am Ende funktioniert das Thema natürlich, oder die Problematik ist genauso, wenn du zentrale Verantwortlichkeiten im Unternehmen hast. Ja, wenn du einen Betriebsleiter hast, wenn du einen Verkaufsleiter hast, wenn du einen Werkstattleiter hast, der so eine große Funktion hat, dass niemand anders Teilaufgaben davon kennt, dann solltest du auch daran gehen. Also ruf mich gerne an.
Also, nur nochmal, damit das klar ist, es geht ja nicht um meinen Laden hier, und es geht auch nicht darum, wie ich das mache, aber bei einer Sache bin ich mir ganz sicher, dass ich auf jeden Fall den Risikocheck bei dir buchen werde, Ingo, weil alleine das ist, selbst wenn ich das nicht, wenn ich nachher rausstellt, dass das Risiko gar nicht so groß ist bei uns, bin ich mir sicher, dass ich eine Menge lernen kann.
Also gut, Ingo, ich finde, jetzt hast du das irgendwie hervorragend erklärt, wie das funktioniert und welche Pakete es gibt und so weiter. Und wir bieten unseren VSF-Läden ja auch an. Hast du denn selbst noch was anzumerken?
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Weil die Frage ist immer, warum schieben über 80% aller Selbstständigen, aller Unternehmerinnen und Unternehmer dieses Thema immer vor sich her? Und ist ganz spannend. Also natürlich ist einmal so in der Psychologie, das Problem, was näher ist, ist mir immer wichtiger als ein Problem, was weit weg ist. Das ist menschlich, das ist auch klar. Aber ein anderer Punkt ist, die Leute glauben, es wäre wirklich ein großer Aufwand, so einen Notfallplan zu erstellen oder den Notfallkompass mit mir zu machen. Und das ist glücklicherweise nicht so. Ich kann, wenn ich das mache, sehr konzentriert an dem Thema arbeiten. Ich habe ja schon mal vorhin gesagt, es sind eben auch die zwei Workshops. Das heißt, mit zwei Workshops habe ich schon mal ganz viel weg. Und ansonsten, ich bin flexibel in der Zeit. Also mit vielen meiner Kundinnen und Kunden mache ich 6 Uhr Sessions übrigens, also 6 Uhr morgens, nämlich vor der Arbeit eine Session, bearbeiten und erarbeiten. Und dann kann ich im Tagesverlauf vieles dokumentieren. Also immer wenn der Fall eintritt, mache ich mir Notizen dazu, die wir hinterher dann nochmal in Form bringen. Also es ist einfacher, als man denkt. Es ist schneller gemacht, als man denkt. Und es gibt einem eben dann die große Sicherheit für den Tag der Tage oder den Fall der Fälle. Insofern, es gibt eigentlich keinen Grund, es vor sich herzuschieben. Und insofern möchte ich jeden einladen, machen ist gut, kommt ins Machen, es bringt Sicherheit.
Machen ist krasser als planen, oder?
Genau. Das finde ich genau richtig und ich möchte das als Abschluss nehmen. Jetzt hier hinten noch raus nochmal ein Call to Action. Ingo ist ein echter Profi. Also, Ingo, schön, dass du da warst. Hat mir ganz viel gebracht und vor allen Dingen auch Spaß und wir sehen uns.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Pack das mal in dein Topcase.
Uwe, da ist ja immer was drin, was man sofort benutzen kann im Topcase. Ich habe in meinem Topcase mein Handy oder auch mal einen Riegel. Was machen wir denn in unser Topcase jetzt rein?
Ja, also ich finde, es auch das liegt wieder auf der Hand. Also als allererstes würde ich meine Telefonnummer reinlegen und dann, wenn du deine auch noch dazu legst, dann ist es alles wunderbar.
Wofür die Telefonnummer?
Also wir haben ja vorhin im Eingang schon gesprochen, also wenn jemand in Not gerät und irgendwie nicht weiß, an wen er sich wenden soll oder wenn jemand sagt irgendwie so, ich möchte zumindest mal checken, ob ich jetzt irgendwie Unterstützung brauche, dann ruft uns einfach an.
Also, wir kümmern uns. Wir machen die Telefonnummer, wir machen die Handynummer rein, damit man uns auch auf jeden Fall erreicht, oder?
Genau.
Also, unsere beiden Handynummern findet ihr im Topcase, dann könnt ihr uns anrufen, nehmt uns als Sparringspartner, nehmt uns für ein paar Fragen, die ihr habt. Und wenn es gar nicht weitergeht oder wenn ihr Ingo braucht, dann leiten wir euch zum Sonderpreis an Ingo weiter.
Genau, so soll es sein, weil ich fand das ganz spannend, was er erzählt hat. Und das, wenn das euch hilft, freuen wir uns.
Also, wie immer, einfach eine E-Mail schicken und dann kriegt ihr unsere beiden Handynummern.
Das ist der heiße Scheiß.
Ja, Thorsten, ich glaube, du hast einen heißen Scheiß, oder?
Ja, ich bin ja auch ein bisschen Ortlieb-Fan, das muss ich ja ganz, ganz ehrlich zugestehen. Und ich habe immer, jetzt sind wir wieder beim Topcase. Also ich bin gar nicht so ein großer Fan von Topcases, aber ich habe mir jetzt tatsächlich was gekauft, und zwar das Fuelpack von Ortlieb. Habe ich auf meinem Reisegravelrad auf dem Oberrohr und finde es wirklich fantastisch, weil es sich während der Fahrt leicht öffnen und schließen lässt, das ist so mit magnetischem Verschluss, weil ich das Handy schnell in der Hand habe, mal Fotos machen kann oder schnell ein Filmchen drehen kann für irgendwie für unsere Social Media oder sonst irgendwas und weil es so groß ist, dass ich da auch Haribo Colorado 2 Tüten reinkriege.
Ist es das, was du isst, wenn du unterwegs bist, ja?
Nicht wirklich, aber ich habe da tatsächlich jetzt Haribo Colorado drin gehabt. Es passen auch ein paar Riegel rein, es passt eine Banane rein. Es würde vielleicht sogar mal ein Brötchen reinpassen. Also das ist genau das, was ich von meinem Topcase erwarte, dass ich da irgendwie geile, leckere Sachen drin habe.
Ja, und sag mal, und schnell öffnen. Ich kenne das ja mit dem Reißverschluss, das ist oft furchtbar. Da musst du anhalten. Also in dem Fall ist es, wie ist es verschlossen?
Ja, das ist genau das, was ich nicht will. Ich will auf keinen Fall anhalten. Ja. Weil also anhalten nervt mich einfach. Und deswegen ist das, das hast du mit einer Hand aufgezogen, dann steht es auch auf und du brauchst es eigentlich nur zuschlagen, dann schnappen die Magnetverschlüsse zu und dann ist es wieder sicher verschlossen.
Jetzt verstehe ich, Magnetverschluss, das ist das, was ich gesucht habe. Okay. Ist es eins, das ist ja das, was jetzt für mich ein Kriterium ist, ist eins zum Festschrauben oder kann man das auch anders befestigen? Weil ich habe leider keine Ösen.
Genau, du kannst es festschrauben. Ich habe auch keine Ösen. Ich habe das mit so einer Halterung, wo ich es ein- und ausklicken kann. Und es gibt es auch mit Halterung nur mit Gummi. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu befestigen, auch an Rädern ohne Oberrohrschrauben.
Okay, also schon wieder eine schlaue Lösung von Ortlieb und Fuelpack. Ist richtig, ne?
Fuelpack. Ja, müsst ihr gar nicht selber benutzen, wenn ihr das noch nicht in eurem Sortiment habt, dann holt euch das mal ins Sortiment. Das werdet ihr auf jeden Fall gut verkaufen können.
Sehr cool.
Immer vorwärts. Das erwartet dich beim nächsten Mal.
Thorsten, jetzt haben wir eigentlich nur noch darüber zu sprechen, über was wir das nächste Mal sprechen.
Ja, da ist ja schon dann fast wieder die Eurobike. Jetzt ist gerade Start der Saison, jetzt fängt die Eurobike schon an.
Okay, es wird höchste Zeit. Wir sprechen über die Eurobike.
Machen wir.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.